Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Hebamme Alina Rehbock, die uns von der Geburt ihrer ersten Tochter erzählt. Alina hat sich entschieden, in dem Krankenhaus, in dem sie damals selber auch gearbeitet hat, ihr Kind zur Welt zu bringen. Sie wurde eingeleitet wegen Verdacht auf HELLP-Syndrom und dann endete die Geburt in einem sekundären Kaiserschnitt. Alina hat die Geburt als sehr traumatisch empfunden. Sie hatte eine postpartale Depression und eine posttraumatische Belastungsstörung, für die sie dann auch in stationäre Behandlung gegangen ist, als ihre Tochter noch ziemlich klein war. Mittlerweile setzt sich Alina mit ihrer Arbeit als Hebamme dafür ein, dass solche traumatischen Geburten am besten gar nicht mehr stattfinden oder zumindest reduziert werden. In den Shownotes verlinke ich natürlich zu Alinas Webseite und auch ihrem Instagram-Profil. Und bevor wir mit Alinas Geburtsgeschichte anfangen, möchte ich noch eine Einladung loswerden an alle Birthworker, also all diejenigen, die rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett arbeiten, Hebammen, Doulas, Therapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Osteopathinnen, Fotografinnen, Yogalehrerinnen. Wir vom Birthworker Network wollen diese ganzen Berufsgruppen zusammenbringen, dass einfach mehr Austausch und damit dann auch eine bessere Betreuung der Gebärenden und Schwangeren stattfindet. Und wir haben unser erstes Online-Meetup am 12.11. von 20 bis 21.30 Uhr auf Zoom. Und bei dem Treffen wird es explizit um die Zusammenarbeit von Hebammen und Doulas gehen. In zukünftigen Treffen werden wir dann auch noch mehr Berufsgruppen inkludieren. Aber jetzt geht es erstmal spezifisch um die Zusammenarbeit von Hebammen und Doulas. Und ja, ihr seid alle herzlich eingeladen, wenn ihr euch als Birthworker angesprochen fühlt. Der Anmeldelink dazu ist in den Shownotes. Und jetzt erst einmal viel Freude mit Alinas Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, Alina. Schön, dass du uns heute von der Geburt deiner Tochter erzählst.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
Magst du dich kurz vorstellen, Alina?
Das mache ich. Ich bin Alina, bin 31 Jahre alt, komme aus Papenburg, aus dem schönen Enzland. Ich bin Hebamme seit 2019 und seit 2 Jahren Mutter einer Tochter, die heißt Freya.
Ja, und deine Geburt war ja leider nicht so schön. Und ich freue mich, ja, freuen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es gut, dass wir drüber reden, auch mit deiner Hebammen-Expertise und wie sich vielleicht auch deine Sicht auf Geburt verändert hat seit deiner ersten Geburt. Vielleicht greifen wir da einfach schon mal kurz vor. Vor deiner eigenen Geburt, war dir das Thema Geburtstrauma irgendwie präsent?
Klar, es war im Laufe meines Jobs immer mal wieder präsent, aber tatsächlich nicht so intensiv, wie es jetzt nach meiner eigenen Geburt ist.
Okay. Hast du in deiner Ausbildung zu dem Thema was gelernt?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay. Ich glaube, das ist auch was, was einfach in die Hebammenstudiengänge und Ausbildungen reingehört.
Ja, absolut.
Aber da können wir dann vielleicht zum Schluss auch nochmal drüber sprechen. Bevor wir mit deiner eigenen Schwangerschaft und Geburt anfangen, was weißt du über deine Geburt? Was sind da so die Geschichten, die deine Mutter oder vielleicht deine Eltern dir erzählt haben?
Also ich war das erste Kind meiner Mutter und sie erzählt eigentlich immer, dass diese Geburt total gut war. Die war sehr komplikationsfrei, ging, glaube ich, auch relativ zügig dafür, dass es das erste Kind war. Da gab es keine Besonderheiten, die jetzt, abweichen von normalen Geburten.
Okay, und weil du sagtest, bei der Geburt nicht, hatte deine Mutter danach dann irgendwie noch Komplikationen bei späteren Geburten?
Ja, genau. Als mein Bruder 4 Jahre später geboren hat, da gab es viele Komplikationen, sodass sie und mein Bruder auch beinahe unter der Geburt verstorben wären und mein Bruder auch lange noch nachher monitorüberwacht werden musste. Also sie sagte immer, wenn das zweite Kind das erste gewesen wäre, hätte sie nie wieder eins bekommen.
Oha, ja, das ist natürlich auch sehr ja, traumatisch bestimmt für deine Mutter auch gewesen.
Ja.
Ja. Wann kam denn bei dir vielleicht auch noch vorneweg der Wunsch, Hebamme zu werden?
Oh, schon sehr früh tatsächlich. Also ich weiß gar nicht, wie das so genau kam. Ich habe, glaube ich, als Kind, sagt meine Mutter immer wieder gesagt, wenn wir mal Kontakt zu Menschen hatten, die Babys bekommen haben und wir an Kreissälen vorbeigelaufen sind, immer schon gesagt, da arbeite ich mal und ich möchte mal Hebamme werden. Ja, und das hat sich dann so mein ganzes Leben durchgezogen. Ich habe ja lange darauf hinarbeiten müssen, weil halt der Einstieg in diese auch in die Ausbildung damals schon einfach super schwer war. Und ich wusste einfach, ja, dass das mein Herzenswunsch ist, ja.
Das heißt, du hast auch noch eine Hebammenausbildung gemacht, weil ich weiß, dass ihr mittlerweile es den Hebammenstudien, den Bachelorstudiengang gibt. Ich bin mir da gerade gar nicht mehr sicher, wann das irgendwie in Kraft getreten ist. Aber du hast quasi die Ausbildung gemacht.
Genau, also ich glaube, ich war noch im vorletzten Kurs, bevor die angefangen haben, aufs Studium umzustellen, habe ich noch die Ausbildung auch schon akademisiert gemacht. Also es war schon sehr studiennah. Wir haben viel selbst, sage ich mal, selbst erarbeiten müssen. Das war schon, ja, sehr studiennah.
Ja, und vielleicht für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum es da diesen Switch überhaupt gab, meines Wissens nach, du kannst mich gerne korrigieren, war ein großer Argumentationspunkt, quasi diese Hebammenausbildung in ein Hebammenstudium umzuwandeln, dass auch einfach die Hebammen quasi ein besseres Ranking haben, weil es vorher halt immer war, die ausgebildete Hebamme mit dem studierten Arzt oder Ärztin, die zusammengearbeitet haben unter der Geburt und dass es da einfach, also dass klar ist, dass die Hebamme von der Wissenskompetenz genauso gleichgestellt ist wie ein Arzt.
Ja, also ich glaube, das ist so die Hauptintention dahinter gewesen. Ich glaube zwar nicht, dass das super gut durchdacht wurde, weil selbst wenn die Intentionen dahinter super sind, ändert das nichts an den eigentlichen Bedingungen, unter denen Hebammen einfach heutzutage arbeiten müssen. Ne? Also auch so eine Akademisierung, so ein Studium ändert ja nichts daran, dass Hebammen immer noch viel zu schlecht bezahlt werden und einfach immer noch keine 1:1 Betreuung überall möglich ist. Das sind alles so Sachen, da muss man dann hinterher sicher noch eine ganze Weile dran schleifen, damit das auch wirklich so umsetzbar ist, wie die sich das vorgestellt haben.
Ja, aber auf jeden Fall erstmal ein wichtiger Schritt.
Ja, absolut.
In die richtige Richtung. Okay, dann fangen wir mal mit deiner Schwangerschaft an. War die geplant oder war das eine Überraschung?
Nee, die war tatsächlich geplant. Also ich glaube, ich habe die, gerade weil ich Hebamme bin, schon ja vielleicht ein bisschen zu sehr geplant. Das war alles ziemlich durchgetaktet. Ich wusste genau, wann, oder wir wussten genau, wann wir schwanger werden möchten und wann wir das versuchen. Und ja, also es war definitiv geplant.
Und hat es dann auch so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, Gott sei Dank. Also wir haben ein großes Glück gehabt, dass das direkt beim ersten Mal versuchen eben auch geklappt hat. Und da bin ich auch heute noch sehr dankbar. Ich weiß natürlich, wie schwierig viele Familien das haben, wie lange die das versuchen. Also da kann man echt glücklich sein, dass das so schnell funktioniert hat.
Ja. Und als du schwanger wurdest, hast du da im Kreißsaal gearbeitet?
Ja, beides quasi. Ich habe da auch schon freiberuflich und im Kreißsaal gearbeitet.
Okay. Wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist?
Ich weiß, dass viele sagen, dass das nicht möglich ist, aber ich habe das tatsächlich schon ein paar Tage später, nachdem dieser Versuch gestartet war, gemerkt, dass ich plötzlich, wir waren auf einem Kindergeburtstag eingeladen und da waren ganz viele Luftballons und ich konnte diese Luftballons riechen und mir wurde die ganze Zeit so schlecht. Und ja, da habe ich schon irgendwie gedacht, irgendwas stimmt nicht. Alle haben mich total verwirrt angeguckt, weil die dachten, ja, ist klar. Aber ja, da war mir tatsächlich schon bewusst, okay, da ist irgendwie was im Busch.
Ja, also ich würde sagen, es ist absolut möglich, so schnell schon zu spüren, dass man schwanger ist, weil der Körper fängt ja auch sofort an, sich darauf Schwangerschaft einzustellen. Wie ging es dann für dich weiter? Hast du den Hebamme gesucht oder bist du zum Frauenarzt gegangen?
Ich habe zuerst eine Kollegin gesucht, die eventuell Hebammenvorsorgen anbietet. Das ist hier aber im Umkreis leider ja sehr schwierig. und habe mich dann dafür entschieden, zu einem Gynäkologen zu gehen, wo eine Hebamme mit in der Praxis ist. Genau.
Und wie war denn von vornherein dein Plan auch schon im Hinblick auf die Geburt? Wusstest du, dass du in Kreißsaal gehen möchtest oder kam eine Hausgeburt für dich in Frage oder eine außerklinische Geburt?
Ich hätte mir tatsächlich immer eine Hausgeburt gewünscht, habe hier aber ja keine Kollegin im Umkreis, die das begleiten würde, und eine Alleingeburt kam für mich nicht in Frage. Und dann habe ich mich einfach für eine Klinik entschieden, wo ich dachte, okay, da bin ich gut aufgehoben, da kann ich gut mein Kind gebären und genau.
Aber es war nicht der Kreißsaal, in dem du auch selber gearbeitet hast?
Doch, tatsächlich schon.
Ah, okay. Das heißt, du hattest auch quasi dann die Kolleginnen dort.
Genau. Ja. Ich wusste, dass da, ich kannte die Leute natürlich schon sehr lange. Ich bin seit 2016 dort in der Ausbildung gewesen und ich wusste, ich bin bei den Hebammen gut aufgehoben und deswegen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, da hinzugehen.
Okay. Musstest du als Hebamme dann auch gleich schon Bescheid sagen, dass du schwanger bist? Gibt es da irgendwelche berufseinschränkenden Gesetze? Oder wie sagt man, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also darf man als schwangere Hebamme weiter ganz regulär im Kreißsaal arbeiten?
Also ich glaube, grundsätzlich Gesetze gibt es da jetzt nicht zwingend. Ich wollte weiterarbeiten, unbedingt. Ich wollte nicht direkt raus. Das Problem war aber, dass ich unheimlich Übelkeit hatte. Und ich habe dann noch 2 Nachtdienste gemacht und habe beim ersten Nachtdienst mich schon während ich Geburten betreut habe, selber übergeben müssen. Und da war dann für mich ganz klar, das funktioniert so nicht. Ich muss meiner Chefin Bescheid sagen. Das habe ich dann auch gemacht.
Okay, und dann gab es irgendwie einen vorzeitigen Mutterschutz oder?
Genau, dann bin ich quasi ins Beschäftigungsverbot gekommen. Genau.
Okay, wie ging es dir sonst in der Schwangerschaft? Du hast gerade die Übelkeit angesprochen. Wie lange hielt die an und wie ging es dir auch sonst körperlich?
Also die Übelkeit hielt die ersten, ich glaube, es waren die ersten 16 bis 18 Wochen hielt die an. Noch nicht mal mit übergeben oder so, aber es war halt, ich konnte meine Zähne nicht putzen. Sobald die Zahnbürste meine Zähne berührt hat, habe ich Würgereiz bekommen. Und Reisen, also Autofahren und so, war ziemlich schwer durch die Übelkeit. Und ich war natürlich super müde, aber es haben ja auch viele Frauen in der Schwangerschaft. Ansonsten war das eigentlich alles super komplikationslos. Ich habe mich ansonsten rundum eigentlich wohl gut gefühlt.
Okay, und wie ging es dir mit diesem Beschäftigungsverbot dann? Weil das kann ja auch manchmal herausfordernd sein, wenn man dann auf einmal gar nicht mehr arbeitet und dadurch vielleicht auch weniger Sozialkontakte hat.
Ich war ein bisschen traurig. Ich hätte gerne weiter noch im Kreißsaal gearbeitet. Aber ich habe nichtsdestotrotz, habe ich freiberuflich trotzdem weitergearbeitet. Ich habe weiter meiner Schwangeren und meiner Wochenbettfrauen besucht, weiterhin Kurse gegeben. Das habe ich alles weitergemacht.
Ah, cool, dass das auch möglich ist, trotz des Beschäftigungsverbots. Ja. Wie hast du dich dann konkret auf die Geburt vorbereitet? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hast selber auch Kurse schon gegeben. Hast du trotzdem noch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, vielleicht auch mit deinem Partner zusammen? Und wie hat der sich gefühlt in Vorbereitung auf die Geburt?
Also ich habe selber keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich habe viel Podcast gehört, gerade auch so Richtung Hypnobirthing, die friedliche Geburt, alles so ein bisschen fernab von dem, was ich sonst selber einfach angeboten habe, habe ich so ein bisschen andere Dinge mal ausgenutzt und habe so ein bisschen mit meinem Mann natürlich darüber gesprochen, was würde ich mir von ihm wünschen. Er hat natürlich auch immer gedacht, okay, du gehst da gefühlt als Vollprofi rein und ich als Laie, was muss ich tun und was kann ich machen? Und da haben wir natürlich viel drüber gesprochen, wie er mich unterstützen kann und dass selbst wenn er einfach nur irgendwo in der Ecke sitzt, dass es trotzdem wichtig ist, dass er da ist und dass es auch nicht schlimm ist, wenn er einfach gar nichts tut. Das war ihm ganz wichtig, da einfach so einen kleinen Fahrplan zu haben, glaube ich.
Ist es dir denn leicht gefallen, auch in der Schwangerschaft mal dein, sag ich mal, Hebammengehirn auszustellen und einfach nur Schwangere zu sein?
Nee, leider gar nicht. Also mein Schwangerenhirn hat sowohl in der Schwangerschaft als auch kurz vor der Geburt und unter der Geburt war immer mit angeschaltet. Das hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie abschaltbar gewesen wäre, aber...
Du meinst das Hebammengehirn, du hast gerade
Schwangerschaft. Ja, genau. Das Hebammengehirn, ja.
Okay. Ich vermute mal, du bist zuversichtlich in die Geburt gestartet oder hast zuversichtlich dem Ereignis Geburt entgegengesehen, erstmal grundsätzlich als Hebamme. Wann fing es dann an, dass Komplikationen auftraten?
Das fing ungefähr 3 Wochen vor Entbindungstermin an, dass ich da auf einmal ganz arg Wassereinlagerungen hatte und mein Blutdruck auch immer wieder ja zu hoch war, auch bei den Vorsorgen, die ich dann hatte beim Gynäkologen. Ich musste tatsächlich während der Schwangerschaft auch den Gynäkologen einmal wechseln. Und ja, das hat alles so ein bisschen, glaube ich, damit reingespielt, weil das da schon ziemlich schwierig wurde und ja, ich da unheimlich Schwierigkeiten hatte. Und dann sind die Blutdrücke am Ende nicht ganz so gut gewesen. Und dann hieß es irgendwann, okay, das funktioniert so nicht, wir müssen dich stationär aufnehmen. Und dann bin ich eine Woche stationär auch schon im Krankenhaus gewesen und bin da eingestellt worden mit Blutdruckmedikamenten.
Darf ich ganz kurz noch nachfragen, weil du gesagt hast, hat mit dem Frauenarzt nicht so ganz gut geklappt und dann musstest du da nochmal wechseln, weil manchmal ist es ja auch so, dass der Blutdruck, also in deinem Fall war es jetzt nicht so, aber manchmal ist es ja auch so, dass der Blutdruck bei einem Frauenarzttermin hoch sein kann, weil die Frauen vielleicht nervös sind und Angst haben vor dem Arzt, also dieses White Coat Syndrome. Hast du auch selber zu Hause Blutdruck gemessen oder hast du tatsächlich nur bei den Vorsorgeterminen gemessen?
Nee, ich habe zu Hause auch selber Blutdrücke gemessen. Die waren auch, also die waren teilweise auch erhöht, nicht so wie beim Frauenarzt, aber ja, das, also da waren viele Spielräume dazwischen. Mal war es super hoch, mal war es total in Ordnung. Ich hatte dann auch so ein 24-Stunden-RR-Gerät. Ich glaube, dass ich bin ja auch zu Corona-Zeiten schwanger gewesen. Es war ja, ne, auch eine schwierige Sache. Ich hatte auch in der 32. Schwangerschaftswoche eine Corona-Infektion. Und dann, ja, sind die Ärzte natürlich davon aufgegangen, okay, das kommt jetzt von der Corona-Infektion und ja, haben das, glaube ich, dann alles so ein bisschen sehr intensiv überwachen wollen und dass das dann eben auch passiert.
Und hast du dir zu dem Zeitpunkt schon Sorgen gemacht um deinen eigenen Blutdruck?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte die ganze Zeit, mir ging es ja auch, da währenddessen ging es mir auch wirklich gut. Und ich habe bis auf die Wassereinlagerung, die halt für mich am Ende auch total normal waren, so 3 Wochen vor Termin, habe ich auch keine Beschwerden gehabt. Und ich war da grundsätzlich eigentlich noch relativ entspannt, weil ich eben auch gesehen habe, okay, der Blutdruck hier beim Gynäkologen und der Blutdruck zum Beispiel dann im Kreis, bei der Kontrolle, der war wieder total in Ordnung.
Okay, und dann, als du dann stationär aufgenommen worden bist und Blutdruckmedikamente bekommen hast, wie ging's dir da? Und stand da dann irgendwie, also was war die Diagnose, die quasi im Raum stand?
Die Diagnose, die im Raum stand, war beginnendes HELLP-Syndrom oder eben auch beginnende Präeklampsie. Das wurde für mich, bin ich extrem nervös geworden. Dieses 3 Wochen vor Entbindungstermin schon im Krankenhaus und man hat schon gemerkt, dass die Ärzte so unterschwellig ein bisschen Druck gemacht haben, zu sagen, okay, Alina, du weißt ganz genau, das ist jetzt hier nicht gut und wir wollen hier kein Risiko eingehen. Es hat ein Arzt dann auf einmal blöderweise kurz zu mir gesagt, okay, gut, wenn du das jetzt hier nicht mitmachen willst, ist deine eigene Verantwortung, aber du weißt, dass du dann dein Kind umbringen kannst. Und das hat mich natürlich immens unter Druck gesetzt. Also da war dieses Bauchgefühl, was mir sagt, das ist eigentlich alles gut und dem Kind ging es auch gut. Und außerhalb aber dieses Hebammensein und dieses diese Kommentare der Ärzte zwischendrin, das hat mich super verunsichert. Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr klar entscheiden und habe mich da auch quasi irgendwo dann auch überreden lassen.
Und das waren ja auch alles Ärzte, mit denen du sonst, also die kanntest du ja, mit denen du ja zusammengearbeitet hast, richtig?
Ja.
Genau. Und kannst du vielleicht kurz nochmal auch als Hebamme erklären, was genau das HELLP-Syndrom ist? Vielleicht auch, wenn du es gerade parat hast, wofür das HELLP steht?
Genau. Also HELLP-Syndrom, das ist, ja, kurz ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren. Das ist einmal erhöhte Leberwerte im Blut, niedrige Thrombozyten, also niedrige Gerinnungswerte Und dann eben Bluthochdrücke, Wassereinlagerung. Das sind so Sachen, die spielen da mit rein. Stirnkopfschmerz, plötzlicher in der Schwangerschaft. Das sind alles so Sachen, die kommen dann auf einmal so zueinander und dann steht dieser Verdacht im Raum. Das ist Gott sei Dank heute selten, dieses HELLP-Syndrom, und kann Gott sei Dank auch frühzeitig, wenn es frühzeitig erkannt wird, gut behandelt werden. Aber ich glaube, die Angst bei vielen Ärzten, die ist einfach da, dass man da einfach nicht schnell genug handelt und dann das so weiterläuft, ne? Weil aus so einem HELLP-Syndrom beginnt dann halt auch eben so eine, irgendwann so eine Präeklampsie, wo dann eben auch wirklich Gefahr für Mutter und Kind besteht, wo es zu Krampfanfällen kommt und Organversagen und solchen Dingen.
Ja, also es kann tatsächlich lebensgefährlich werden für Mutter und Kind, soweit ich das verstehe, richtig?
Genau.
Genau, und da ist natürlich dann, was du gerade angesprochen hast, immer dieses Gleichgewicht zu halten zwischen, da ist ein potenzielles Risiko und dann abzuwägen, wann mit welchen Maßnahmen eingeschritten wird. Genau, wie ist es dann bei dir weitergegangen? Was ist passiert? Welche Maßnahmen wurden wann ergriffen?
Also ich hatte, wie gesagt, dann erst bin eingestellt worden mit Blutdruckmedikamenten und dann ist ein Wert in meinem Blut abgenommen worden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie der heißt. Das ist so ein prozentualer Wert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau in den nächsten 14 Tagen eine Präeklampsie entwickelt? Den haben die eben abgenommen und der Wert war wohl bei mir erhöht. Und daraufhin haben die dann gesagt, okay, das ist uns zu riskant, wir leiten die Geburt ein. Und dann bin ich, ja, haben die angefangen, 2 Wochen vor ET mit Tabletten einzuleiten.
Mit Tabletten, das ist dann, was geben sie dann als Tablette?
Also das früher hieß es Zytotec, heute heißt es Angusta.
Okay, das Zytotec, von dem man ja auch weiß, dass es... Es wird, glaube ich, off-label für die Einleitung verwendet, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ist eigentlich ein Medikament, was für was anderes bestimmt ist, aber wird off-label für Einleitungen verwendet. Und die Kritik am Zytotec ist ja immer, dass sich das so ein bisschen schwer dosieren lässt oder die Frauen ganz unterschiedlich drauf reagieren.
Ja, total, ja.
Und es halt ja bei manchen Frauen gar nicht viel bewirkt, aber im schlimmsten Fall halt Wehenstürme auslöst und zu Überkontraktionen der Gebärmutter führen kann und auch zu Rupturen bei Frauen, die vorher noch keine Operation hatten an der Gebärmutter.
Genau, man muss halt einfach das gewissenhaft einsetzen, ne? Ich wusste natürlich, dass die Klinik das seit Jahren einsetzt und dass man da niedrig dosiert anfängt und das nur ganz langsam bis zu einer gewissen Menge steigert. Nichtsdestotrotz war dieses Wort Einleitung für mich natürlich echt im ersten Moment so ein ziemlicher Schlag, weil ich habe mir natürlich immer so als Hebamme auch so Worst-Case-Szenarien ausgedacht und dachte, okay, ich möchte auf gar keinen Fall eingeleitet werden. Ich habe viele Frauen begleitet, denen so eine Einleitung sehr zugesetzt hat, weil das so ewig lang dauert, weil diese Schmerzen, die du da hast, diese künstlich erzeugten, einfach auch sehr, ja, immer sehr schmerzhaft wahrgenommen wurden und auch einfach so frustrierend, weil auf der einen Seite viel an Schmerz passiert, auf der anderen Seite aber geburtshilfemäßig irgendwie so gar nichts passiert. Das hat, das war schwierig für mich. Und ich habe mich da, glaube ich, auch echt lange meiner Schwangerschaft beraubt gefühlt. So.
Ja, das kann ich verstehen. Aber als die Einleitung dann anfing, hattest du irgendwie in dem Moment deinen Frieden damit geschlossen oder gesagt, okay, das ist jetzt einfach so?
Ja, ich hatte ja auch irgendwo keine andere Wahl mehr. Ich wollte natürlich nicht, dass meinem Kind irgendwas passiert und dachte, gut, Alina, dann musst du da jetzt durch. Und die Einleitung hat eben dann auch angefangen und tatsächlich hat das auch ziemlich zügig angeschlagen. Und ich hatte dann man kriegt ungefähr 3 Gaben am Tag und ich hatte, glaube ich, nach der 2., kurz vor der 3. Gabe schon einen Blasensprung, so da ich dachte, okay, das geht echt wohl gut voran und dann fingen auch die Schmerzen ziemlich zügig an. Nichtsdestotrotz war das, glaube ich, alles nur so ein bisschen eben dieses künstlich Erzeugte und es lief dann eben doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Wie bist du dann mit den Schmerzen umgegangen?
Am Anfang konnte ich die noch total gut aushalten. Ich hatte so ein Geburtstensgerät, also das ist so ein, da klebt man sich so Elektroden hinten auf den Rücken und dann gibt's da so einen Boost-Knopf. Extra, wenn eine Wehe kommt, dann wird da so eine ja, so eine Elektrone angeschaltet, die ja dann so ein bisschen elektronische Massage gibt, konnte ich super damit aushalten. Und viel auch mit Atemübungen und so weiter. Also am Anfang ging das total.
Ja, ich bin auch ein großer Fan vom Tensgerät, werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken für die, die da Interesse haben. Es ist einfach eine nicht medikamentöse Schmerzlinderungsmethode, die in, ich glaube, in ungefähr 75% der Fällen ziemlich gut klappt.
Ja.
Okay, wie ging es dann weiter? Wann hast du gemerkt, okay, der Schmerz ist irgendwie nicht mehr aushaltbar?
Also ich glaube, die Einleitung, meine ich, hat dienstags angefangen. Dienstags abends hatte ich dann den Blasensprung und so gegen Mittwoch, ja, Mittwochmittag, Mittwochabend habe ich dann gedacht, okay, puh, das Tensgerät hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und es kristallisierte sich eben auch raus, dass sobald ich keine Tablette mehr bekam, ging die Wehen auch wieder weg. Dann habe ich irgendwann einen Oxytocin-Tropf angehangen bekommen, der natürlich auch nochmal immens Wehen auslöst. Dieses künstliche Oxytocin, was dazu geführt wird, macht natürlich Wehen, aber das sind natürlich dann keine richtig körpereigenen Wehen. Und die irgendwann dieses stundenlange Wehen haben, ohne wirklich einen großen Fortschritt, habe ich dann nach Schmerzmedikamenten gefragt, habe ich dann auch von meiner Kollegin bekommen, konnte dann auch noch mal ein bisschen schlafen. Und ich glaube, dass irgendwann Richtung Dienstag von, Mittwochnacht, also die Nacht auf Donnerstag, habe ich dann tatsächlich nach einer PDA gefragt.
Ja, verständlich, wenn man schon so lange irgendwie Wehentätigkeit hat. Hat deine Kollegin dich zwischenzeitlich immer untersucht, also den Muttermund, oder hast du auch selber gefühlt?
Nee, ich bin auch nicht so oft untersucht worden. Das wollte ich auch gar nicht. Und meine Kollegin hat das tatsächlich auch überhaupt nicht von alleine angeboten, weil die, das fand ich so das Gute daran, da in einer Umgebung zu gebären, wo die wissen, okay, die hat auch Ahnung davon. Und diese Rücksichtnahme war riesengroß. Und das war gar nicht nötig. Also wenn ich dann gefragt habe, können wir mal schauen oder so, dann haben wir das auch gemacht. Oder wenn dann die Entscheidung war, okay, jetzt gibt's die PDA, dann gucken wir vorher nochmal, wie weit ist der Muttermund geöffnet. Ich selbst habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen. Ich war irgendwann froh, dass ich dann die PDA hatte und habe dann auch wirklich nochmal so einen richtigen Motivationsschub gehabt, weil ich dachte, okay, diese Schmerzen, diese stundenlangen Schmerzen sind jetzt gerade weg. Und ich kann noch mal durchatmen und habe dann auch wirklich gedacht, so jetzt kann ich mein Kind gebären. Jetzt bekomme ich auch wieder mit, was hier um mich herum passiert. Ich war vorher, glaube ich, total überrannt irgendwann von diesen Schmerzen und dachte, ich kann nicht mehr klar denken. Und das hat mir die PDA so ein bisschen wiedergegeben.
Weißt du noch, wie weit der Muttermund dann eröffnet war, als die PDA gelegt wurde?
Ich glaube, es waren 6 Zentimeter, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay. Wie ging es dann weiter mit der PDA?
Ja, also ich habe, wie gesagt, nochmal ein paar, ich glaube, bestimmt 2 Stunden schlafen können, konnte mich dann auch total gut unterhalten und tatsächlich auch noch total gut bewegen. Ich bin dann nach dem Ausruhen auch wieder aufgestanden aus dem Bett, habe mich bewegt, bin zur Toilette gegangen. Und dann vergingen aber eben noch viele weitere Stunden. Irgendwann war der Muttermund dann auch vollständig und meine Tochter wollte aber nicht so ganz ins Becken rutschen und dann hat mir die Hebamme mit einer der Studenten auch geholfen, mit einem Tuch zusammen so ein bisschen Apfelschütteln gemacht, also so ein bisschen versucht, über den Bauch das Kind so ganz sanft ins Becken zu rütteln, sage ich mal. Also ich habe sämtliche Geburtspositionen, die es so gibt, ausprobiert und irgendwann war der Muttermund aber auch einfach super lange vollständig und irgendwann kamen dann auch die Schmerzen wieder. Die PDA hat komischerweise irgendwo aufgehört zu wirken und ich hatte ganz diffuse Schmerzen, hatte auch das Gefühl selber, irgendwie passt da was nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kam dann irgendwann die Oberärztin, hat mich dann nochmal untersucht und hat dann gesagt, Alina, das funktioniert so nicht, du kannst nicht mehr und das geht nicht. Ich glaube, wir müssen Kaiserschnitt machen.
Wie war das für dich in dem Moment, es zu hören?
Boah, schwierig. Ich glaube, ich habe in dem Moment gesagt, es ist okay, ich kann nicht mehr. Und gleichzeitig habe ich aber komplett angefangen zu weinen und habe wirklich richtig Panik bekommen, weil das war auch das Schlimmste, was ich mir so hätte vorstellen können. Kaiserschnitt war für mich immer, wenn das medizinisch notwendig ist, um Gottes Willen, aber ich dachte, bitte nicht. Ich habe echt gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das war natürlich auch, du bist super enttäuscht in dem Moment. Du kämpfst so lange und denkst, okay, jetzt funktioniert's, und auf einmal nimmt dir da jemand diese Hoffnung, noch nicht mal aus Böswilligkeit, wenn die sagen, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, dann ja, zerbricht so deine komplette Bubble um dich herum.
Du hast gerade diesen Begriff benutzt, wenn der Kaiserschnitt medizinisch notwendig ist, dann ist es okay. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist so ein bisschen, also was genau meinst du damit? Meinst du damit ein Kaiserschnitt, der von vornherein medizinisch notwendig gewesen wäre, vor Wehenbeginn? Und siehst du für dich selber, dass in dem Moment der Kaiserschnitt medizinisch notwendig war?
Ja, also ich habe in dem Moment halt nur gedacht, okay, wenn es da jetzt einen Grund gibt, wenn sie sagt, es geht nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, Kind liegt falsch im Becken oder so, dann ist das für mich okay. Viel schlimmer wäre gewesen, wenn man irgendwie gesagt hätte, so ja, komm, gibt's halt auch, ne? Ich habe gleich Feierabend und ich habe keine Lust, dass das noch in meinen 24-Stunden-Dienst fällt oder so. Das ist so ein Kaiserschnitt wäre natürlich eine Katastrophe gewesen für mich. Aber in dem Moment, wo ich dachte, okay, es geht nicht mehr anders, wir müssen den Kaiserschnitt jetzt machen, dachte ich, gut, dann ist das so.
Ja, danke, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, weil das gibt's natürlich auch, dieses, der Arzt sagt, ach, gleich ist Schicht hier vorbei oder wie auch immer, wir machen mal jetzt noch schnell einen Kaiserschnitt, damit es nicht noch länger irgendwie in meine private Zeit reingeht oder so. Und ja, es ist einfach, ich finde es eine spannende Frage, weil zum Beispiel bei meiner Geburt, kann ich sagen, war es eine unnötige Einleitung, die dazu geführt hat, dass es medizinisch notwendig war, einen Kaiserschnitt zu machen.
Ja.
Und natürlich war deine Einleitung war gerechtfertigt. Also Verdacht auf Help-Syndrom ist einfach, da würde ich sagen, ist eine gerechtfertigte Einleitung gewesen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich glaube, dass es halt leider oft der Fall ist, dass es unnötige Einleitungen gibt, die dann dazu führen, dass Kaiserschnitte notwendig werden.
Total, absolut.
Ja. Okay, das ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Du wurdest dann in den OP geschoben. Wie ging es dir da und wie verlief der Kaiserschnitt?
Ich hatte große Angst. Also ich war echt, ich stand auch so ein bisschen neben mir, glaube ich. Ich habe gedacht, okay, im Prinzip kennst du diesen Ablauf, aber jetzt hier gerade selber zu liegen, das war echt heftig. Und ich habe auch lange große Lücken gehabt tatsächlich, weil sich herausgestellt hat, dass ich so einige Dinge, glaube ich, einfach verdrängt hatte. Und zwar bin ich dann eben in den OP geschoben worden. Und ich kenne das so, dass die Frauen natürlich dann einfach vorbereitet werden, bevor dann auch der Mann dazukommt. Die PDA wird aufgespritzt, damit man natürlich dann eine Spinalnarkose machen kann. Das hat auch alles stattgefunden. Katheter wurde im Kreißsaal schon gelegt durch meine Kollegin. Das war alles in Ordnung. Und dann lag ich aber da und ich kenne das eigentlich, dass die Frauen abgedeckt werden mit einem warmen Handtuch, damit die eben nicht da so alleine liegen. Und es hat kaum jemand mit mir gesprochen. Da hat super wenig Kommunikation stattgefunden und ich lag da komplett nackt, auch überhaupt nicht mit irgendwas abgedeckt. Und man hat mich ganz oft so kommentarlos da den Arm festgemacht, da Sauerstoffsättigung dran gemacht, da das dran gemacht. Und ich lag nur die ganze Zeit da und habe um mich herum geguckt und dachte, warum spricht hier keiner mit mir? Und bis dann irgendwann, Gott sei Dank, dem bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, ein OP-Pfleger reinkam und mit seinen Kollegen geschimpft hat, warum lasst ihr die Frau hier so nackt liegen? Was soll das? Ne? Hat mir dann ein warmes Handtuch drüber gelegt und mir gut zugesprochen und ist dann zwischendurch aber immer wieder auch mal weg gewesen und auch da war wieder null Kommunikation. Dann kam irgendwann mein Mann, der saß dann bei mir am Kopfende und der war auch super aufgeregt für den. Der ist noch nie in einem Krankenhaus gewesen, der musste noch nie selber operiert werden, der war auch völlig neben der Spur. Und dann wurde eben der Kaiserschnitt gemacht und währenddessen gab es halt immer so ein bisschen, ja, so ein paar Kommentare wie, Ja, beim nächsten Mal kannst du besser direkt einen Kaiserschnitt machen. Dein Becken ist viel zu klein, das passt hier alles gar nicht. Und ich war da völlig perplex, weil ich dachte, warum sagt sie das jetzt? Und während sie mich da aufschneidet und an mir rumruckelt und merkte dann irgendwann auch, okay, die spinale Narkose stieg ein bisschen hoch und mein linker Arm war taub. Und der hing aber statt auf dieser Stütze, wo das normalerweise liegt, hing der so ein bisschen daneben. Und ich dachte, okay, wenn du den jetzt, du merkst den jetzt nicht, das tut jetzt nicht weh, aber wenn du irgendwann wieder Gefühle in diesem Arm hast und der hängt die ganze Zeit da so schräg runter, dann wirst du Schmerzen haben. Und dann habe ich das angesprochen, ich spüre meinen Arm nicht und irgendwie hängt der da so labbelig rum. Und dann habe ich das mehrmals sagen müssen, bis die Anästhesistin super sauer mich angeblökt hat, von wegen, ja, hast Pech, das ist jetzt eben so, das muss jetzt so bleiben, und schlug meinen Arm quasi wieder auf diese Stütze drauf. Und dann wurde meine Tochter geboren und die Kinderkrankenschwester ging direkt mit ihr in den anderen Raum. Man hörte keinen Ton, gar nichts, kein Schreien, niemand sagte was. Dann ging der nette, super nette OP-Pfleger auch dahin und hat wohl mit dem eigenen Handy ein paar Fotos gemacht, die er uns auch später geschickt hat, aber das hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis dann meine Tochter irgendwann kam mit der Kinderkrankenschwester und die sie dann bei mir drauflegen wollte auf die Brust. Und ich habe gesagt, ich kann die nicht halten, mein Arm ist taub. Und der andere Arm, der rechte, war ja immer noch fixiert. Ich dachte, das geht nicht, du kannst sie da nicht hinlegen, ich kann die nicht halten. Null Reaktion. Und meine Tochter lag auf meiner Brust. Und alles, was ich gemerkt habe, war, dass die spinale Narkose noch weiter hochstieg. Und ich nicht mehr gut atmen konnte und ich nur noch gesagt habe, kannst du bitte das Kind wegnehmen, ich kriege keine Luft. Das habe ich dann auch ein, zwei Mal gesagt, bis sie dann begriffen hatten, okay, da scheint wirklich irgendwas zu sein. Und dann haben die dann meinen Mann und meine Tochter mitgenommen in den Kreissaal, mir dann so eine Atemmaske aufgesetzt und mir, glaube ich, auch irgendein Medikament gespritzt, damit ich ein bisschen ruhiger werde, weil ich wirklich Panik hatte, dieser Kontrollverlust und dieser Verlust meiner Atmung oder dass das so erschwert war, das hat mir richtig Angst gemacht. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe jetzt da und ich sehe meine Tochter und meinen Mann nie wieder.
Oh Mann, das klingt echt krass. Wie lange hat's gedauert, bis du wieder das Gefühl hattest, richtig atmen zu können?
Boah, ich glaube, ich kann das heute gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, vielleicht 5 oder 10 Minuten. Wie gesagt, die hatten mir irgendwas gespritzt und dann mit dieser Atemmaske, dieser zusätzlichen Sauerstoffzufuhr ging es tatsächlich auch, ne? Und die sind auch zügig fertig gewesen mit dem Zunähen. Es hieß dann noch, ja, ich gebe mir besonders viel Mühe mit der Naht, wirst du später nicht sehen. Und bin dann auch in den Aufwachraum gekommen, war da aber auch tatsächlich gar nicht lange. Die haben mich auch dann zügig eben auch auf Station gebracht, wo mein Mann und meine Tochter schon gewartet hat.
Ganz kurz, dieser Kommentar, ich gebe mir besonders viel Mühe mit der Narbe, wo ich mich auch denke, hat die Ärztin das bei anderen nicht gemacht? Also gibt sie sich bei anderen nicht Mühe? Oder, also es ist so ein komischer Kommentar irgendwie.
Es ist generell, wenn man so rückwirkend darüber nachdenkt, was generell diese Kommentare zwischen war, generell überhaupt nicht angebracht. Ne? Es ist egal, welche Kommentare, das ist gut zusprechend, finde ich immer ganz nett. Da hätte ich mich auch sehr drüber gefreut, wenn da überhaupt mal jemand vernünftig mit mir gesprochen hätte, so wie zwischendurch, dass der eine nette OP-Pfleger gemacht hat. Aber dieses, dein Becken ist so klein, du kannst nächstes Mal am besten direkt einen Kaiserschnitt machen und ich gebe mir viel Mühe mit der Naht, das sieht man später nicht. Und das war so uneinfühlsam eigentlich, so empathielos, dass ich wirklich dachte, was ist hier gerade passiert?
Ja. Als du dann endlich im Kreißsaal bei deiner Tochter warst, wie war das?
Ach, schwierig. Also im Kreißsaal bin ich gar nicht mehr gekommen. Ich bin direkt auf Station gekommen und man hat mir dann auch meine Tochter direkt nackig auf die Brust gelegt. Und ich war aber wirklich wie ausgeschaltet. Ich hab gar keine Emotionen gehabt. Ich habe dieses Kind gesehen und dachte, okay, das ist jetzt anscheinend deins. Da war aber nicht dieses, wo viele so von sprechen, ne? Dieses, dann siehst du dein Kind und du bist über beide Ohren verliebt und du freust dich. Und das ist bei mir komplett ausgeblieben. Ich habe am Anfang auch wirklich gedacht, da liegt ein fremdes Kind auf meiner Brust. Ich habe nicht realisiert, dass das meins ist.
Was natürlich, ich kann mir vorstellen, für dich vielleicht auch nochmal anders ist als für andere Frauen, weil du schon einfach so viele neugeborene gesehen, gehalten hast in deinem Leben durch deinen Beruf. Und dann sich das, ja, kann ich mir vorstellen, so, ach ja, es ist jetzt hier ein Baby, habe ich schon 1000 Mal gesehen, aber die Bindung ist nicht da.
Ja, genau so war es. Es war überhaupt nicht dieses Gefühl, so krass, ist jetzt halt auch dein Baby, ne? Alle haben das zwar gesagt und natürlich fand ich die auch süß, aber das war so, okay, ja, das ist jetzt dein Kind und jetzt hast du gerade einen Kaiserschnitt gehabt. Das war, ja, ich konnte da überhaupt nicht, und das hat auch angehalten. Die gesamten Tage, wo ich im Krankenhaus war, hat das angehalten. Das, dieses ja. Gefühl.
Und ich sage das jetzt immer gerne mit dazu, einfach fürs Verständnis für Frauen, entweder die es gleich erlebt haben oder vielleicht auch Frauen, die sich auf eine Geburt vorbereiten. Es ist in gewisser Weise normal, nach einem Kaiserschnitt und nach einer PDA, sich erstmal nicht so zu fühlen, weil du wurdest halt medikamentös in einen Freeze-Zustand versetzt, ja. Also deinem Körper wurden die Signale zu geben, dass er schlafen soll, dass er ruhig sein soll, dass da gar nicht so viel Kapazität einfach ist, für den Körper Emotionen auch wahrzunehmen. Und bis die ganzen Medikamente erstmal aus dem Körper raus sind und der Körper gemerkt hat, okay, das war gar kein, sag ich mal, echter Gefahrenfreeze, sondern ich wurde hier quasi künstlich in einen Freeze-Modus versetzt. Das dauert halt einfach, bis das alles verarbeitet ist. Und deswegen dauert es auch, bis dann die Emotionen wieder fließen können.
Genau, absolut. Und es ist eben auch, ist so wichtig, dass die Frauen auch wissen, das ist okay, wenn du dieses Gefühl nicht direkt hast, wenn du nicht dieses super verliebt sein in dein Kind direkt hast, das ist okay. Weil viele fühlen sich, ich habe mich natürlich auch total blöd gefühlt. Ich dachte, das kann doch nicht sein, Anina, du musst doch irgendein Gefühl für dieses Kind jetzt haben, das ist ja deins. Und habe mich natürlich auch dafür geschämt am Anfang. Ne? Und heute weiß ich, dass das total Quatsch ist, dass sich da niemand für schämen muss, denn manchmal ist das einfach so. Und manchmal baut sich die Liebe einfach erst später auf.
Und es ist ja auch einfach wie in jeder Beziehung. Natürlich hat man schon das Kind 9 Monate ungefähr in sich getragen, aber eine Beziehung baut sich halt auch nicht in Sekunden auf, sondern auch mit der Zeit.
Ja, absolut.
Ja, wie ging es dir denn dann, also wie lange warst du im Krankenhaus und wie ging es dir dann in den Tagen und Wochen nach der Geburt? Wie war das Wochenbett, die Heilung und deine emotionale Verarbeitung?
Ich bin am 4. Tag nach dem Kaiserschnitt nach Hause gegangen. Ich hätte sicher noch ein bisschen bleiben können, müssen, sollen, habe aber gedacht, nee, ich muss echt hier raus, weil ich da schon... Ja, ich habe so eine Art Ablehnung auch einfach entwickelt gegen die Umgebung, weil ich dachte, irgendwas ist dir hier passiert. Ich habe schon gemerkt, irgendwas ist da in mir passiert und ich muss hier raus. Ich muss in eine andere Umgebung. Und es war leider auch von einigen die Unterstützung, gerade so die ersten Tage, was das Stillen anging und die Entscheidungen, die ich da getroffen hatte. Zum Beispiel, dass das Stillen hat überhaupt nicht funktioniert. Meiner Tochter ging es auch irgendwie überhaupt nicht gut. Die konnte gar nicht richtig saugen, nicht richtig irgendwie fassen. Die hatte einen Schnitt an der Stirn, einen kleinen vom Skalpell. Die hatte blaue Schienbeine. Und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas funktioniert da nicht. Und natürlich ist das als Frau auch dieses Handling mit dem Stillen nach einem Kaiserschnitt ist echt schwierig. Diese Schmerzen, die du da hast, du kannst dich nicht so bewegen, wie du das gerne möchtest. Und die Unterstützung war da eigentlich, ja, war da von einigen einfach nicht gut. Und ich habe auch da Kommentare bekommen. Ich habe viel geweint, auch im Krankenhaus schon. Und dann kam halt eine Schwester, die dann gesagt hat, ja, Alina, meinst du nicht, das ist ein bisschen früh für ein Babyblues, dass du jetzt schon hier sitzt und den ganzen Tag weinst? Oder weil sich dann ein Schnuller wollte, den gebe ich dir jetzt, aber ich soll dir Bescheid sagen, du weißt ja wohl, dass das nicht gut ist. Und das ist so schade. Da haben sich viele Leute auch Mühe gegeben, viele, die mich sehr umsorgt haben, denen ich auch wirklich dankbar bin, weil das so immer noch so ein bisschen einen kleinen Funken Fröhlichkeit, sage ich mal, gebracht hat. Aber auf der anderen Seite waren da eben diese Menschen, die mich nicht gut behandelt haben und wo ich dann gedachte, du musst hier raus. Das ist keine Umgebung, in der ich jetzt gerade sein möchte. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
Darf ich noch ganz kurz einhaken und fragen? Du hattest gesagt, also zum einen Schnitt an der Stirn vom Skalpell, muss man auch sagen, habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich es jetzt schon mal im Podcast hatte, passiert aber einfach, dass wenn der Arzt oder die Ärztin den Schnitt macht in der Gebärmutter, dass versehentlich das Kind mitgeschnitten wird. Und dann hast du gesagt, blaue Schienbeine. Was ist das? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Also meine Tochter hat irgendwie schon so fest im Becken gesteckt, dass die auch während dem Kaiserschnitt nochmal von unten, also vaginal, wirklich reingehen mussten, um die wieder aus dem Becken rauszudrücken. Und das ist natürlich sehr brutal, ne? Und auch dieses, die haben Schwierigkeiten gehabt, sie aus dem Bauch rauszukriegen auf diesen Kaiserschnittwege und haben da halt einfach ziemlich an ihr ziehen müssen. Da mache ich auch keinen Vorwurf, aber das ist natürlich nicht unerheblich für die Kinder und dann entstehen halt auch gerne mal so ein paar blaue Flecken. Ne?
Ah, okay, das heißt, die blauen Flecken an den Schienbeinen waren vom Kaiserschnitt, vom Ziehen.
Ja, genau.
Krass, ja. Okay, wie war es dann, als du zu Hause warst? Hattest du dann deine Nachsorgehebamme zu Hause?
Ja, die kam aber, ich weiß gar nicht mehr, die kam nicht direkt. Ich habe natürlich am Anfang viel mit mir alleine auch ausgemacht, weil das Stillen hat nicht funktioniert und es war echt eine Vollkatastrophe. Und sie kam dann ein paar Tage später, hat das Kind dann auch gewogen und so, das war alles völlig in Ordnung. Ja, ich war aber irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage, ihr zu schreiben, wann kommst du nochmal oder so. Weil meine Tochter von Anfang an bis wirklich zum Ende, ja, ich glaube, sie war ungefähr ein halbes Jahr alt, wirklich auch 4 Stunden am Stück durchgeschrien hat. Sie hat keine Nacht länger geschlafen als immer so 1,5 Stunden am Stück. Und ja, wie gesagt, das Stillen hat nicht geklappt. Wir sind dann Gott sei Dank zu einer Osteopathin gegangen, die dann auch super viele Blockaden im Kieferbereich bei meiner Tochter gefunden hat, die anscheinend auch irgendwie vom Kaiserschnitt kam. Und als sie das gelöst hatte, ging das dann auch. Nichtsdestotrotz war da aber immer noch dieses, ja, mein Gefühl, dieses, ich muss mich hier gerade um mein Kind kümmern, wo alle sagen, das ist meins, aber ja, das war einfach sau anstrengend für mich. Ich war super traurig und ja, Schlafmangel, diese ganze Geburt kam hoch und das war echt heftig. Das war wirklich heftig. Ich habe viel geweint und viel auch im Bett gelegen und habe da schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und als die Zeit dann so ein bisschen verging und meine Tochter auch immer weiter geschrien hat, mein Mann irgendwann arbeiten musste, saß ich auch wirklich irgendwann mal Kind schreiend im Arm, weinend auf dem Badezimmerboden, weil ich dachte, ich schaff das alles nicht. Und habe dann meiner Hebamme dann auch geschrieben und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich werde auch einfach, bin auch irgendwann so sauer, wenn die Kleine schreit. Ich kann das alles nicht mehr. Mir geht's nicht gut. Ich brauche Hilfe. Und ja, dann hat sie erst gesagt, ja, alles gut, das ist völlig normal. Und man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Und habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es wirklich normal. Wir versuchen es nochmal weiter. Und es wurde aber immer intensiver. Und ich konnte irgendwann nicht mal mehr aus dem Bett aussteigen oder mich waschen und das so, dass mein Mann wirklich monatelang zu Hause bleiben musste, um sich um mich und das Kind zu kümmern, weil ich nicht mehr anders klarkam. Und ich habe dann eben nochmal meiner Hebamme geschrieben, so, mir geht's wirklich nicht gut, ich brauche Hilfe, wo kann ich mich hinwenden? Und sie hat mir dann eine Adresse gegeben, die haben mich aber schon direkt am Telefon abgewimmelt mit, wir sind alle voll, ja, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht helfen. Hausärztin wollte sich auch nicht drum kümmern, die sagte, die Gynäkologin wär zuständig, die Gynäkologin sagte, der Hausarzt ist zuständig. Ja, das war eine Vollkatastrophe, bis ich dann irgendwann nochmal meiner Hebamme geschrieben habe und die auch gesagt hat, es tut mir leid, dass es dir so geht, aber ich weiß nicht mehr weiter, ich kann dir da jetzt auch nicht mehr helfen. Und dann kam tatsächlich auch nichts mehr, von ihr nicht und von mir auch nicht mehr, weil ich irgendwann auch nicht mehr in der Lage war. Da ging es einfach nur noch ums pure Überleben, weil ich auch wirklich manchmal dachte, ich überlebe den Tag nicht. Ich schmeiße mich und das Kind aus dem Fenster oder das war Wahnsinn.
Das tut mir total leid zu hören und ich war ja in einer ähnlichen Situation nach meiner ersten Geburt und kann das sehr gut nachvollziehen. Wann und wie hast du denn dann Hilfe bekommen?
Zuallererst bin ich hingegangen, habe nochmal meine Gynäkologin angerufen und habe dann gesagt, der Frau vorne am Empfang, du musst mich bitte weiterstellen. Also ich kannte die Gynäkologin schon vorab von der Arbeit und habe dann zu der gesagt, du musst mir irgendwie Antidepressiva verschreiben, damit ich irgendwie wieder klarkomme. Es geht nicht. Und dann fragte sie, ja, geht's dir denn wirklich so schlecht? Und ich habe gesagt, ja, mir geht's wirklich nicht gut. Und dann hat sie mir Sertralin verschrieben. Das war so dieses einzige stillfreundliche Antidepressiva. Das habe ich dann wirklich auf eigene Verantwortung angefangen, mit leicht dosiert bis irgendwann gesteigert. Habe das dann auch bestimmt ein halbes Jahr genommen, bis die Gynäkologin dann irgendwann sagte, Alina, ich kann das jetzt nicht mehr verschreiben, dann musst du jetzt zu einem Spezialisten. Und diese Spezialisten haben mich aber nirgendwo angenommen, weil alles voll war. Und die Hausärztin hat auch gesagt, nee, machen wir nicht, sie müssen zum Spezialisten. Und ich habe immer wieder gesagt, Leute, ich konnte dieses Antidepressiva jetzt nicht mehr einfach so von heute auf morgen, das weiß man ja, wenn man da ein bisschen mal mit zu tun hatte, kann man das nicht einfach absetzen. Und jetzt hatte ich aber niemanden mehr, der mir das verschreibt. Also musste ich nach einem halben Jahr wieder eigenverantwortlich hingehen und dieses Antidepressiva nach und nach Schritt für Schritt absetzen. Und dann ging es mir noch schlechter. Irgendwann hat sich so aus dieser depressiven Phase ja so eine Angst entwickelt, dass ich meine Tochter auch nicht mehr abgeben konnte, dass ich immer, wenn ich sie abgeben musste, ihren Tod gesehen habe. Also meine Mutter lässt sie fallen und sie stirbt, oder jemand kocht was und das Wasser kippt über sie drüber und sie stirbt an Verbrennungen. Oder wenn ich irgendwo hinfahren musste, weil ich eben auch ein Jahr später, obwohl es mir so schlecht ging, wieder angefangen habe, freiberuflich als Hebamme zu arbeiten. Wenn ich dann wegfahren musste von zu Hause, habe ich unser Haus einstürzen sehen. Und das war alles für mich super real. Ich konnte das nicht differenzieren zwischen real und Fantasie. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, es geht so nicht. Ich traue mich nicht mehr wegzufahren zur Arbeit, weil ich Angst habe, wenn ich wieder komme, dann hast du irgendwas dir angetan. Hat mich dann zu seinem Hausarzt geschleppt. Und der hat wirklich direkt im ersten Atemzug gesagt, du bekommst hier Hilfe und ich mache alles dafür, dass es dir besser geht. Und hat dann hier in der Klinik angerufen, in der ich dann auch, ich glaube, 4 Wochen später stationär aufgenommen wurde. Und dann bin ich 8 Wochen stationär in einer psychiatrischen Einrichtung gewesen.
Was war dann da die Diagnose?
Die Diagnose war eine unentdeckte postpartale Depression, posttraumatische Belastungsstörung und generalisierte Angststörung.
Wow, zum einen toll, dass dir geholfen worden ist, aber wow, dass es so lange gedauert hat, bis dich jemand ernst genommen hat. Auch in deinem Umfeld, wo man sagen müsste, also deine Kolleginnen und andere Hebammen sollten sich mit dem Thema auskennen. Wie ging es dir dann nach diesen 8 Wochen stationären Aufenthalt? Und kannst du vielleicht, also du warst dann wahrscheinlich mit deiner Tochter zusammen stationär aufgenommen, oder?
Nee, ich war tatsächlich ohne meine Tochter aufgenommen. Das ging in dieser Klinik nicht. Es war auch erst geplant, dass ich in eine Tagesklinik gehe, wo man quasi morgens hingeht und nachmittags wiederkommt, weil ich auch wirklich Angst hatte, meine Tochter alleine zu lassen. Die war ja zu dem Zeitpunkt erst 1,5 Jahre alt. Und es hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass ich da wirklich vollstationär sein muss, weil das so intensiv war, ne? Und ich durfte an den Wochenenden nach Hause, ich durfte auch unter der Woche immer mal wieder Besuch bekommen von meinem Mann. Mit meiner Tochter haben wir das extra so gemacht, dass ich immer nur sie gesehen habe, wenn ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, damit das für mich leichter ist und eben auch für die Kleine. Und das war ja Januar bis März diesen Jahres, als ich dann nach Hause gekommen bin, es war deutlich besser, deutlich besser. Ich habe auch eine viel engere Bindung auf einmal zu meiner Tochter gehabt. Und diese Ängste, die habe ich immer noch, phasenweise auch noch sehr intensiv, weil ich eben auch im Anschluss, das war wie gesagt im März, und ich habe jetzt erst im August eine Anschlusstherapeutin gefunden.
Huch, mein Mikrofon war ausgedreht. Ich habe gesagt, wir haben schon September, es ist gar nicht mehr August.
Ja, genau, aber ja, stimmt, wir haben schon September. Also es war aber jetzt erst im August, dass ich eine Anschlusstherapeutin gefunden habe. Also war ich wirklich von März bis jetzt August, wo ich diese Therapeutin gefunden hatte, auch wieder komplett auf mich alleine gestellt. Da habe ich viel davon zehren können, von dem, was ich da in der Klinik mitgenommen habe. In der Klinik wurde eben auch viel Schuldgefühle aufgearbeitet, weil ich mir lange dafür die Schuld gegeben habe, dass mir niemand geholfen hat, weil ich immer dachte, auch bei der Geburt, okay, vielleicht habe ich mich nicht genug angestrengt, vielleicht habe ich hinterher nicht oft genug gesagt, dass es mir schlecht geht, vielleicht war ich nicht laut genug, habe nicht laut genug um Hilfe geschrien. Und das war, ja, das hat ganz lange gedauert, bis ich da dieses Schuldgefühl auch einfach loswerden konnte und man mir in der Klinik erstmal ganz klar gesagt hat, dass was da unter der Geburt passiert ist, dieser Kontrollverlust, den ich da hatte, durch dieser Atemverlust und generell diese Kontrollverlust über die Situation plus, dass man so mit mir umgegangen ist, hat einfach ein Trauma ausgelöst. Und das ist nicht meine Schuld. Da tragen Leute die Schuld dran. Das ist natürlich auch blöd, wenn man das so laut ausspricht für die Leute, die sich da angesprochen fühlen. Aber es war so wichtig für mich selbst zu begreifen, dass ich das nicht schuld bin und dass ich um Hilfe gebeten habe und man mir einfach nicht zugehört hat oder mir aus Kompetenzgründen oder was auch immer nicht helfen konnte, wollte, wie auch immer man das hinstellen möchte. Und das ist heute noch, es ist nicht schwer mehr für mich darüber zu sprechen. Ich finde das super wichtig, deswegen finde ich das auch ganz toll, dass ich die Möglichkeit habe, in einem Podcast darüber zu sprechen, habe mich da ja auch zu entschieden, einen Zeitungsartikel zu schreiben, den ich hier in der regionalen Zeitung hatte. Und weil ich einfach gemerkt habe, mir hat in diesem Moment, in dieser Zeit jemand gefehlt, der mir sagt, du bist das nicht schuld und ich bin für dich da und ich höre dir zu. Und das war nicht in Ordnung, was dir da passiert ist. Und habe dann gemerkt, als ich das öffentlich aufgesprochen habe, dass auch mir das als Hebamme widerfahren kann, wie viele Frauen sich gemeldet haben, die vorher Angst hatten, die gesagt haben, oh Gott, mir ging's genauso und ich habe mich nie getraut, darüber zu sprechen, weil ich auch Angst hatte, dass das so unter den Teppich gekehrt wird. Habe gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig das ist, eben da nicht ruhig zu sein, ne? Auch wenn ich natürlich unter Druck gesetzt bin, weil ich natürlich über ganz sensible Dinge spreche, über Fehler spreche, da auch natürlich effektiv Leute anspreche, mit denen ich viel zu tun habe.
Ja, weil du deine Kolleginnen und Kollegen ansprichst.
Check.
Genau, also das ist bestimmt eine schwierige Sache und ich bin dir sehr dankbar und es gibt immer mehr junge Hebammen, die das auch ansprechen. Da bin ich wirklich froh drüber. Und ja, gleichzeitig auch nochmal bin ich erschüttert, dass dir als Hebamme das passiert ist, wo man meinen sollte, du kennst selber die Risikofaktoren auch für so eine postpartale Depression. Und das wollte ich auch nochmal kurz einhaken, weil du warst 1,5 Jahre nach der Geburt für eine postpartale Depression in Behandlung. Das ist, glaube ich, immer im Volksmund, sagen wir immer Wochenbettdepression. Da denken die Leute immer, das Wochenbett, naja, dauert vielleicht 6 Wochen und danach ist es vorbei. Aber wie du gerade auch gesagt hast, es war eine verschleppte, oder ich glaube, hast du den Begriff benutzt, verschleppte postpartale Depression? Das kann sich einfach über einen sehr langen Zeitraum ziehen. Und ich glaube, klinisch postpartale Depressionen können bis zu 5 Jahre nach der Geburt auftreten. Also es kann auch eine Zeit lang gut sein und dann tritt es auf. Also das ist nicht nur irgendwie die ersten 6 Wochen oder ein kurzer Zeitraum nach der Geburt. Das kann echt jahrelang noch auftreten.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass dieses Thema postpartale Depressionen oder eben auch dieses Thema Gewalt unter der Geburt, und das muss ja auch nicht immer, viele hören Gewalt und denken, ja, aber du bist da ja nicht geschlagen worden. Nein, es geht ja auch nicht immer um körperliche Gewalt, ne? Es geht ja eben auch oft um psychische Gewalt, ja, Betreuung, die unzureichend ist, um blöde Kommentare, die man bekommt, Angstmache von Gynäkologen, solche Dinge. Das gehört alles zu Gewalt unter der Geburt. Und das ist auch, das braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Und wenn das nötig, und natürlich ist das nötig, dafür da auch irgendwo Leute an den Pranger zu stellen, die das nicht so gerne möchten. Ich hege da auch gar keinen Groll gegenüber den Leuten, die da so ein bisschen mitgespielt haben, habe ich nie. Aber natürlich ist das jetzt hinterher ein bisschen eskaliert. Das kam natürlich nicht gut an bei den Leuten, die ich da angesprochen habe. Auch wenn ich das am Anfang zumindest möglichst anonym gemacht habe. Die Reaktionen, die ich hinterher bekommen habe, haben mir aber einfach gezeigt, dass ja, dass das immer noch nicht angekommen ist bei den Leuten, wie viel das auslösen kann und wie wichtig es ist, solche Themen anzusprechen. Und dass es da blöderweise auch einfach jemanden geben muss, der da den Kürzeren zieht. Und das sind eben die, die bei diesen negativen Geschichten mitgespielt haben. Ob ich da jetzt das Opfer bin oder der Täter, das ist in dem Moment erstmal egal. Du spielst in dieser Geschichte eine Rolle und dann, und welche Rolle du da eingenommen hast, ja, musst du dann für dich selbst reflektieren, ne?
Da muss jeder in die Eigenverantwortung gehen und sich wirklich anschauen. Also
das ist das Schwierige.
Ja. Ist vielleicht ein bisschen schwierige Frage, aber wenn du da offen für bist. Du hast als Hebamme bestimmt mal Geburten erlebt, die so verlaufen sind wie deine eigene. Hast du dir, oder wie hat sich dein Blick jetzt darauf geändert? Hast du dir vorher jemals, wenn eine Frau vielleicht eine lange Einleitung hatte und unbedingt keinen Kaiserschnitt wollte und dann doch einen hatte, hast du dir da jemals Gedanken drüber gemacht, wie es der Frau später geht? Und wie hat jetzt deine eigene Erfahrung vielleicht auch deinen Beruf verändert oder wo du beruflich weiterhin gehen möchtest?
Ja, ich habe da schon immer intensiv drüber nachgedacht. Ich bin auch schon immer ein Mensch oder eine Hebamme gewesen, die hinterher bei den Geburten immer gedacht hat, okay, wie war das jetzt für die Frau? Und ich habe natürlich auch, sei es in der Ausbildung, aber auch später ungelernt, Geburten selber betreut, wo ich wirklich effektiv daneben stand, wo der Frau schlimme Dinge angetan wurden, wo ich hinterher zu Hause geweint habe und gesagt habe, ich kann doch so nicht mit reinem Gewissen mich schlafen legen. Ich wusste nie, wie das richtig funktioniert. Deswegen bin ich auch damals nach der Ausbildung nicht direkt in der Geburtshilfe geblieben. Bin, auch wenn einige das damals schon doof fanden, direkt in die Freiberuflichkeit gegangen, weil ich dachte, ich muss da erstmal Abstand von nehmen. Ich muss erstmal selbst herausfinden, was möchte ich für eine Hebamme sein? Wie möchte ich diese Frauen betreuen? Weil ich das, was ich da erlebt habe, nicht wollte. Und das ist nochmal intensiver geworden jetzt nach meiner eigenen Geburtserfahrung. Mir ist ganz klar geworden, dass ich nicht mehr in einer Geburtshilfe arbeiten kann und möchte, wo ich Mittäter bin. Kann ich nicht. Das kann ich für mich nicht und das kann ich auch für die anderen Frauen nicht. Und solange ich nicht als Hebamme die Möglichkeit habe, mich da für die Frauen einzusetzen und mich dagegen zu wehren, weil ich mich dann eben auch zum Beispiel über so einen Gynäkologen oder so hinwegsetzen muss und dann eben Stress auf der Arbeit bekommen oder was auch immer. Es ist eben nicht so einfach, sich da drüber hinwegzusetzen. So lange möchte ich das nicht mehr und habe mich dann auch einfach dafür entschieden, dass ich vielleicht auch einfach besser in der Freiberuflichkeit aufgehoben bin als im Moment in der Geburtshilfe.
Ja. An der Stelle, weil du auch gerade dieses Wort Mittäterin benutzt hast, vielleicht nochmal würde ich gerne aufmerksam machen auf das Buch von der Eva Platzek. Das heißt, ich Hebamme Mittäterin. Da erzählt die Eva Platzek genau über das, worüber du auch gerade gesprochen hast, dass man halt in bestimmten Strukturen im Kreißsaal als Hebamme ungewollt zur Mittäterin wird in gewaltvollen Situationen. Ja, ich hoffe einfach, dass Hebammen wie du oder auch die Eva Platzek, dass einfach der Diskurs, der öffentliche Diskurs dadurch ein bisschen angeregt wird über dieses Thema. Also ich glaube, dass Gewalt im Kreißsaal passiert, wissen mittlerweile sehr viele, aber dass halt auch die Verantwortlichen, also die, die im Kreißsaal arbeiten, in welcher Form auch immer, sich damit auseinandersetzen, auch wenn das unangenehm natürlich erstmal ist für diejenigen, die da ausführend sind. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber würde jetzt hier, glaube ich, gerne einen Schlussstrich ziehen. Alina, wo können Frauen, die sich für deine Arbeit interessieren, dich finden?
Also ich habe einen noch relativ kleinen eine Instagram-Seite. Ich habe dir, glaube ich, auch den Namen davon weitergeschickt. Das kannst du natürlich gerne veröffentlichen. Ansonsten meine Homepage. Ich bin immer offen für Nachrichten von Frauen, die sich da irgendwie mitteilen wollen. Ich bin jetzt gerade an der Arbeit mit Beratungsstelle hier bei uns in der Umgebung. Das ist eine ehrenamtliche Beratungsstelle, wo Frauen in Schwangerschaft und nach der Geburt und sowas hingehen können, um da ein bisschen was aufzustellen für betroffene Frauen, die eventuell über ihre schwierige Geburtserfahrung sprechen wollen. Ja, baue da so ein bisschen was auf, hoffe, dass das gut angenommen wird und dass da viele Frauen in Zukunft einfach so ein bisschen Zufluchtsort auch finden und wissen, dass sie da nicht alleine sind und dass es okay ist, darüber zu sprechen.
Genau, die Links zu deiner Homepage und dem Instagram tue ich dann auf jeden Fall noch in die Shownotes. Und ja, vielen Dank, Alina, dass du uns so detailreich mit auf deine Geburtsgeschichte genommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Das war die Geburtsgeschichte von Alina. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung für den Podcast. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast oder eine Sternebewertung hinterlassen hast oder bei Spotify vielleicht direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen hast, dann mach das doch bitte jetzt gleich. Wenn du das alles schon gemacht hast, dann kannst du den Podcast auch per E-Mail weiterschicken an Freunde, Bekannte, Familie, all diejenigen in deinem Umfeld, die das Thema interessieren könnte. Und damit der Podcast weiterhin für alle kostenlos bleiben kann, freue ich mich auch immer über Unterstützung finanzieller Natur auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.